Herzlich willkommen und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und diesmal bei einer Spezialfolge, nämlich einen Live-Podcast mitten aus Schlappming. Aus unserem Bauernladen, Maria Fanninger und ich haben den gemeinsam gegründet und wir dürfen da als Landschaft Leben heute senden. Es ist nämlich was ganz Besonderes heute in Schlappming, nämlich die Guide Michelin Sterneverleihung findet dieses Wochenende statt und ja, Schlappming ist der Austragungsort, das freut uns natürlich und wir als Landschaft Leben haben das als Gelegenheit genutzt und haben uns heute wirklich zwei sehr prominente Herren zum Podcast eingeladen. Zum einen neben mir der Alois Rainer, er ist selber Hotel- und Gastwirt aus Straß in Tirol, aus dem Zillertal, hat langjährige Erfahrung damit und ist jetzt ein Top-Funktionär der Wirtschaftskammer. Er ist da der Obmann, muss man sagen, der Fachgruppe Gastronomie und vertritt damit alle Gastronomen in Österreich und es freut mich wirklich, dass er heute bei mir zu Gast ist. Und zum anderen schon einmal ein bekannter Podcast-Gast, der Manuel Hofer, er ist in der Geschäftsleitung bei Transgourmet. Ich habe ihn damals als Top-Team-Geschäftsführer bei mir im Podcast gehabt. Wir haben sehr viel gehört damals über das Thema Großhandel, wie das Ganze funktioniert, wie die Wirten und die Gastronomen in Österreich einkaufen und heute ist er ebenfalls bei mir zu Gast und wird uns ein bisschen berichten, wie Eikraft wird aktuell in Österreich, wo die Reise hingeht. Und ich freue mich wirklich schon sehr jetzt auf diesen Podcast. Und es geht gleich noch im Intro weiter. Danke.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Für Schlappming ein großes Wochenende, aber nicht nur für Schlappming, sondern auch für die Spitzengastronomie in Österreich, nämlich die Guide Michelin Sterne werden verliehen, beziehungsweise die Ergebnisse sind ja offiziell schon bekannt, aber es finden viele Veranstaltungen jetzt da in Schlappming statt und weil ich ja selber von da bin, freut mich das natürlich umso mehr, aber es freut mich natürlich auch, dass bei mir heute der Alois Rainer und der Manuel Hofer zu Gast sind. Der Alois ist selber Hotel- und Gastwirt in Straße in Tirol im Zillertal. Also ein Kenner der Branche und Fachgruppenvorsitzender der Wirtschaftskammer von der Fachgruppe Gastronomie, wenn ich es richtig sage, Alois. Völlig richtig. Und der Manuel Hofer war ja schon bei mir einmal im Podcast. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung von Transgourmet. Er ist sozusagen für den Einkauf zuständig, Großhändler. Und ich kann mich noch erinnern, Manuel, damals haben wir bei mir in der Küche im Bauernhaus den Podcast aufgenommen. Und hat mal vielen die Augen geöffnet, wie so ein Großhandel funktioniert. Und gefreut es mir, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Also voll schön, dass ihr da seid und eigentlich da am Sonntagnachmittag Zeit nehmt. Alois, ich fange gleich mit dir an. Wie geht's dir jetzt? Bist du als Fachgruppenvorsitzender dieser Sparte stolz, dass wir wieder ein bisschen was dazugewungen haben bei den Michelin-Sterne? Wie geht's dir da jetzt damit?
Ja, mir geht's damit natürlich sehr gut. Es ist eine Riesenfreude, dass Österreich wieder mitspielen darf bei den Besten auf der ganzen Welt. Wir wissen ja, Guide Michelin ist ja mitunter die Gourmet-Bibel Nummer 1 auf internationaler Ebene und das ist für die gesamte österreichische Gastronomie und Hotellerie extrem wertvoll, dass wir da wieder dabei sein dürfen. Ich darf ja daran erinnern, das ist ja nicht selbstverständlich. Es waren in der Vergangenheit nur die Städte Salzburg und Wien dabei und wir haben aber vor einigen Jahren schon im Hintergrund angefangen zu treiben, dass der Guide Michelin wieder nach Österreich kommt. Das war gar nicht so einfach. Da hat es dann viele verschiedene Player braucht, um das dann wieder für ganz Österreich herzubringen. Bei der Gelegenheit darf ich mich bei allen, die da mitgewirkt haben, recht herzlich bedanken. Das war schon ein Husarenstück, was wir da geschafft haben. Jetzt ist der Guide wieder da, zum zweiten Mal. Und die Freude ist riesengroß, weil die österreichischen Betriebe sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Und das macht mir natürlich eine Riesenfreude.
Jetzt ist es ja so, dass 20 mehr an Sternen gekriegt haben wie voriges Jahr, 124. Wir haben damit weltweit die drittstärkste Dichte an Millionen Einwohnern gezählt. Also spielen wir weltweit in der Top-Liga mit. Das war ja so, glaube ich, nicht erwartbar voriges Jahr. Und heuer noch mal was drauf. Ist schon schön, muss man sagen, oder?
Also, wir letztes Jahr ja das erste Mal dabei waren und wirklich schon im ersten Jahr unglaublich gut abgeschnitten haben. War mir im Hinterkopf schon ein bisschen bewusst, dass es heuer vielleicht ein Stück weit besser ausgehen könnte, weil letztes Jahr die Tester gar nicht in der Lage waren, die ganzen Betriebe, die da am Schirm waren, abzutesten. Ich habe jetzt schon ein bisschen spekuliert, dass es heuer noch ein bisschen mehr werden konnte. Zum Glück hat sich meine Spekulation da bewahrheitet und es ist natürlich riesig, aber es ist nicht nur riesig für die Betriebe und für die Mitarbeiter, die die Sterne erkocht haben, sondern ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Zeichen für die ganze Gastronomie in Österreich, hier wieder auf internationaler Ebene Fuß zu fassen und dass wir hier die Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unserer Gastronomen und all die fleißigen Hände, die es braucht, bei so einem Projekt wieder ein bisschen mehr ins Schaufenster stellen und da dürfen wir eine richtige Freude haben.
Manuel, bei Transgourmet, ihr seid ja Marktführer, wenn man jetzt reinschaut, was direkt in die Gastronomie an Lebensmitteln verkauft werden in Österreich, inwiefern spielt dann die Spitzengastronomie Michelin-Sterne für euch eine Rolle?
Die Spitzengastronomie spielt schon eine große Rolle. Wir versuchen einfach die gesamte Gastronomie in Österreich zu versorgen. Aber natürlich versuchen wir, die Spitzengastronomie mit all den Bedürfnissen, die im Übrigen sehr, sehr speziell sind, einfach alle Bedürfnisse abzudecken und das zu befriedigen. Wir haben eine eigene Vertriebsschiene Cook, die sich nur mit diesen Gastronomen beschäftigt. Und wir können auch voller Stolz sagen, dass mehr als 50% der Haubengastronomen in Österreich unsere Kunden sind. Das ist schon sehr, sehr viel. Aber ich möchte auch eins dazu sagen, dass ja die Spitzengastronomie jetzt steht im Fokus, aber wir sind schon ein Händler, der die gesamte Gastronomie in Österreich versorgt. Und das ist schon ganz wichtig.
Alles zu dir. Erzähl uns ein bisschen, du bist ja jetzt nicht nur Funktionär und quasi dein Hauptberuf, sondern eigentlich als Hauptberuf, wie ich schon gesagt habe, bist du ja Gastwirt und Hotelchef sozusagen. Erzähl ein bisschen was von dir, wie du deinen Betrieb so führst und wie du auch zu dem gekommen bist, da hat sich ja sehr viel interessieren.
Naja, vom Brotberuf bin ich Gastronom. Ich betreibe den Gasthof Hotel Postenstraße im Zillertal mit meiner Frau. Mittlerweile in vierter Generation, habe den Betrieb wahnsinnig früh übernommen, mit 19 damals, weil der Vater leider sehr früh verstorben ist und ich habe dann die Landwirtschaftsschule, die Hotelfachschule und dann gleich mit der Mama den Betrieb übernommen und wir haben halt auch immer versucht, uns als Betrieb weiterzuentwickeln und da hat es damals in Tirol das junge Hotel- und Gastgewerbe gegeben. Das war so eine Vereinigung von uns junge Gastronomen und da bin ich dann dazugekommen und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Auch der Austausch mit die Berufskollegen und Berufskolleginnen und da haben wir Festeln veranstaltet, einfach die ganze Community ein bisschen vernetzt, die jungen Gastronomen und da war wirklich vom Kellner bis zum Juniorchef eigentlich alles dabei und das war eine richtig schöne Zeit mit einem guten Drive und irgendwann ist man auf mich zugekommen und hat gesagt, du alles, wie schaut es denn aus, möchtest du vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn da zum Tun? Und dann sage ich, ja, da sind die Sitzungen und Dinge. Dann sage ich, ja, das ist alles schön, aber haben wir da die Möglichkeit, dass wir vielleicht auch was da verändern? Und ich sage, weil ich setze meine Zeit gern für was ein, aber nur wenn es Sinn macht, weil jetzt nur zu ein paar Mal nach Innsbruck fahren und eine Sitzung gehen und danach gleich gescheit wieder heimfahren, das ist nicht mein Wetter. Ich bin eigentlich da immer mit einem recht guten Grundschwung ausgestattet und gesagt, wenn ich was mache, dann möchte ich gerne schauen, dass wir was verändern können. Und mit den Funktionen ist nachher da ein bisschen mehr. Einfluss ist vielleicht das falsche Wort, aber man wird ernst genommen, man wird auch von gewisse Politik ernst genommen und man wächst dann so rein und das eine hat dann das andere ergeben. Das war überhaupt nie mein Ziel, dass ich irgendwann einmal Fachverbandshauptmann der Gastronomie Österreich wäre. Im Gegenteil, ich habe gesagt, du, ich bin wahnsinnig gern daheim, mehr in so einem Betrieb funktioniert gut, das ist wirklich ein Familienbetrieb, meine Frau hat wahnsinnig viel Verantwortung in dem Betrieb. Ich natürlich selber auch. Wir haben sehr, sehr viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das macht ja auch Spaß und das ist ja in Wirklichkeit unsere Basis. Der Betrieb und die Familie, wenn das funktioniert, dann kann man sich ein paar andere Sachen noch dazu nehmen und da gehören halt solche Funktionen dazu. Und ich sage immer so, die anderen gehen halt gerne immer auf den Golfplatz und ich streite mich halt ab und zu in der Wirtschaftskammer mit ein paar anderen. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist einfach das Ziel, dass man wirklich was weiterbringt, was bewegt und versucht, die Rahmenbedingungen für eine Branche wie die unsere, die speziell abseits der touristischen Hauptströme extrem wichtig ist, wo noch ein Dorfleben stattfindet, wo noch ein Stammtisch ist, wo nach der Feuerwehrprobe noch ein Bier getrunken wird und wo man einfach nach einer Gemeinderatssitzung ins Gasthaus geht und sich auf einen Stammtisch hinhockt kann man wesentlich die besseren Entscheidungen treffen, als wir in einem sterilen Sitzungszimmer. Und ich glaube, dass das wichtig und richtig ist.
Also Gastwirt mit Leidenschaft, kann man sagen, ich kenne ja deinen Betrieb. Du setzt ja auch sehr stark auf das Thema Regionalität. Manuel, wie schaut es aus? Du siehst ja die Zahlen ganz genau in Österreich, wo wird was einkauft, in welchen Regionen. Das Thema Regionalität, ist das eigentlich noch wichtig in der Gastronomie? Oder wir sehen ja beim Lebensmitteleinzelhandel, wie der Ukraine-Krieg begonnen hat, ist ja das quasi von Corona gewechselt, von der Regionalität zum billigsten Preis. Wie schaut es in der Gastronomie aus, wenn du so österreichweit drüber schaust?
Ich nehme jetzt die unpolitische Antwort. Die politische wäre, es ist alles, wir versuchen alles zu vermarkten und Österreich steht an erster Stelle und so weiter. Wir sehen an den Absatzzahlen, dass Preiseinstieg aktuell alles andere schockt. Preiseinstieg steigt, die Absatzzahlen steigen, es wird nachgefragt, es wird einkauft, es verschiebt sich von Preis-Leistung ab Preiseinstieg. Das ist das, was gerade passiert, zu einem gewissen Grad. Es ist noch nicht größer als Preiseinstieg vom Volumen. Das Volumen ist so im Mittelpreissegment Herkunft Österreich, Ammergütesiri ist immer noch stärker. Aber wir sehen einfach eine klare Verschiebung auf Preiseinstieg. Das macht, dass wir sehen das, wir beobachten das, wenn sich auch weltpolitisch was tut, wenn da im Grunde die Grundstimmung schlechter wird, dann versuchen alle ein bisschen mehr zum Sparen. Und das geht halt einfach, indem man günstigere Sachen kauft. Und das ist, und das sage ich auch ganz offen, das ist überhaupt nicht das, was wir wollen. Das ist überhaupt nicht das, was irgendein Händler will. Weil man muss sich das so vorstellen, wir bewegen die gleiche oder etwas mehr Menge, weil im Grunde das Geschäft läuft gut, die Saison war gut, wir sind grundsätzlich zufrieden. Wir bewegen mehr Menge, machen aber weniger Umsatz. Weil einfach der Wert der Produkte niedriger ist. Das heißt, du hast die gleiche Arbeit, die LKW fahren gleich weit, mit höheren Spritpreisen etc. Man muss sich gleich um den Kunden kümmern, nur halt weniger Umsatz. Und das ist im Grunde extrem kontraproduktiv. Das heißt, wir setzen in der Vermarktung, in der Bewerbung unserer Produkte immer noch stark auf Österreich, stark auf Bio als letztes Jahr, plus 22% bei uns. Also es gibt da Kundengruppen und es gibt die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten, aber es gibt natürlich auch die klaren Kunden, die sagen, ich will Preiseinstieg, ich will günstigste Ware.
Preiseinstieg heißt bei Enk nicht Österreich, das heißt, da erleben wir quasi diesen Zuwachs. Du sagst, ihr bewerbt es nach wie vor, das Thema Regionalität ist auch noch wichtig, Bio hat sich quasi stabilisiert, aber wir schlittern ja momentan gefühlt vor einer Krise in die andere, jetzt haben wir irgendwie alle geglaubt, es erholt sich gerade ein bisschen, jetzt kommt der Iran-Krieg wieder dazwischen, merkst du da schon erste, passiert schon was, melden sich Lieferanten, merkt es irgendwas, dass, ja, wir sehen Treibstoffkosten explodieren, Gaspreise explodieren, oder ist das jetzt noch zu früh?
Das Erste, was wir gehört haben, ist, dass die Ölpreise steigen werden. Also das ist auch skurril. Mit dem Spritpreis steigt ein Speiseöl. Das kommt eins zu eins. Das ist immer über Biosprit und so weiter. Gehen einfach die Bedarfe, verschieben sie. Und das wird einfach teurer werden.
Also die Öle gingen einmal sofort mit, quasi die Speiseöl.
Ja, das ist im Grunde, wir haben sehr, sehr viele Ausschreibungsartikel. Das passiert alles versetzt. Aber das wird sicher kommen. Wir merken es unmittelbar noch nicht. Weil wir die Hauptsortimente, ob es jetzt Fleisch ist, Molkereiprodukte und so weiter, in Österreich beziehen. Also die überwiegende Menge ist Österreich, ist Ammergütesiegel. Wir haben beispielsweise mit unserer Marke Quality, du kennst das, oder? Die Marke Quality ist zu 100% Österreich, wenn es um Fleisch, Molkereiprodukte und Eier geht. Und das ist immer noch die stärkste Marke. Und wir sind froh darum, dass das so ist. Aber es ist natürlich so, dass die Diskussionen um Spritpreis etc., das macht schon was. Wir haben ganz wenige, wenn man so sagt, Pistazien haben wir aus dem Gebiet rund um den Iran, aber sonst kommt da eh nichts her. Also im Grunde ist diese Blockade von der Straße von Hormuz, das macht für uns keinen Unterschied. Also da sind wir eh froh, dass wir sehr, sehr regional oder Österreich orientiert aufgestellt sind. Aber im Bedarf macht es was mit den Leuten.
Ich habe jetzt noch gelesen auf AFAD, schon wieder vorgestern, große Angst, Lebensmittelpreise werden wieder steigen. denke ich mir, ja, das ist halt immer, weil halt bei der Lebensmittelproduktion braucht man halt Energie, ob es der Traktor ist, ein Mocker, egal was, ein Kühlhaus, jeder braucht Strom, jeder braucht in irgendeiner Form Energie, Gas. Und ich finde es immer wieder spannend, wie schnell dann eigentlich, dass wir da auf das Thema Preis immer wieder landen. Aber da möchte ich später nochmal hinkommen. Alles, du, ich habe gerade jetzt Manuel die Frage gestellt mit dem Thema Regionalität. Ja. Was mich jetzt ein bisschen interessiert, wie siehst du Österreich aufgestellt aus deiner Sicht zum Thema Regionalität? Wie wichtig ist es noch? Wie wichtig ist es in Tirol und wie wichtig ist dir persönlich in deinem Betrieb?
Sagen wir mal so, Regionalität hat ja in gewisser Art und Weise was mit Haltung zu tun und wir machen das bei uns ja auf freiwilliger Basis. Ich meine, du kennst unseren Betrieb seit, ich glaube, 25 Jahren. Fand damit gut. Ich bin aber auch sehr landwirtschaftlich geprägt aufgewachsen und wir haben immer einen Hof dabei gehabt mit Kälber, Rindern und Schweine früher. Und das war für uns ganz klar, dass wir zuerst die Produkte verwenden, die wir im Hof selber erzeugen können. Das ist uns auch von unseren Eltern so beigebracht worden. Und in weiterer Folge, wenn wir wissen auch, dass kein Schwein 7 Filets hat. Und da muss man halt dann zukaufen. Gell? Aber da muss man halt auch schauen, dass man bei Händlern oder Metzgern zukauft, wo man weiß, dass das wieder einigermaßen passt. Wir haben auch immer wieder mal ein Thema mit Ersatzprodukten, saisonal, ist auch nichts Neues. Zu Saisonspitzen passieren die Sachen. Wir haben auch nach wie vor ab und zu die Thematik, wenn man heimisches Rindfleisch kauft, speziell zu Saisonspitzen, dass das dann vielleicht ein bisschen zu wenig lang abgelagert worden ist und dass das dann aber doch um ein Stück weit mehr kostet, aber dann einfach zu wenig lang gelagert ist und auch schon so ein Zachenbrochen auf gut Deutsch da. Das sind alles Sachen, die kennen wir, das sind Themen, ja, aber da muss man sich halt in Zukunft auch vielleicht im Handel oder bei den Metzgereien ein bisschen besser vorbereiten, dass sie einfach die Sachen länger anhängen lassen. Es gibt fast in jedem Bundesland Schwerpunktaktionen. In Tirol gibt es die Tiroler Wirtshauskultur, da gibt es die Qualität Tirol, dann gibt es das Da kommt's her und da wird wahnsinnig viel gemacht. Ich bin da selber in der Wirtschaftskammer, wie nur in Tirol Obmann war, immer federführend tätig gewesen mit unserem Landwirtschaftskammerpräsidenten und mit dem damaligen Wirtschaftskammerpräsidenten von Tirol. Da haben wir wirklich ein super Einvernehmen gehabt. Und in Wirklichkeit alle dasselbe Ziel vor Augen, dass wir die regionalen Produkte von uns stärken und dann auch mehr in die Gasthäuser bringen. Wir haben das immer auf freiwilliger Basis gemacht, weil die freiwillige Basis wichtig ist und du in Wirklichkeit aus beiden Welten das Beste abholst. Zum einen weiß ich ganz genau, dass ich die Würden, die zu 100% dazu stehen, alle mitmachen und begeistert sind. Und auf der anderen Seite weiß ich genau, dass, dass ich unserem Gegenüber auch helfe. Und um das geht es ja. Man soll sich da auch gegenseitig helfen. Und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dass die Freiwillige schon auf Bundesländerebene und dann in weiterer Folge sogar auf Bundesebene, da habe ich nachher noch was für die ganz eine spannende Angelegenheit ist und mir da viel weiterbringen können.
Jetzt hast du mir natürlich einen Elfmeter aufgelegt, gell? Das weißt du schon, weil ich wollte so schnell noch gar nicht dorthin. Aber reden wir es an, es geht um die Herkunftskennzeichnung. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, Landschaft Leben kämpft ja da schon jetzt viele, viele Jahre für dieses Thema. Einfach aus dem Grund, weil man es zum Anzeichen aus seitens der Landwirtschaft, dass man, wenn man es nicht weiß im Gasthaus, oft mit den Preisen nicht mithalten können, weil wir halt strukturelle Nachteile haben. Ich meine, es kennt so beide, wie die landwirtschaftliche Struktur in Österreich ausschaut im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben auch, was die Tierschutzstandards betrifft, einfach ganz andere Gesetzgebungen, einfach höhere Standards, die was auch wieder das Thema Preis verschärfen. Ich denke nur ans Kalbfleisch, ja, wo wir oft teilweise, glaube ich, manuell reden, von 8 Euro auf den Kilo Preisunterschied zu Holland. Da können wir halt einfach nicht mithalten mit Österreich. Aber du hast mir jetzt aufgelegt, den Ball, und den nehme ich jetzt auch. Jetzt kämpft ja die Wirtschaftskammer quasi gegen diese Herkunftskennzeichnung, diese gesetzlich verpflichtende. Du hast jetzt schon gesagt, freiwillig ist super. Jetzt muss ich dich da direkt ansprechen, Alois. Ich erlebe es halt selber, wenn ich bin zum Beispiel ein leidenschaftlicher Skifahrer. Ja, ich bin im Winter fast jedes Wochenende auf die Berge unterwegs, entweder ich gehe eine Skitour oder ich gehe Skifahren. Ich bin auch im Sommer gehen auf die Berg. Und mich frustriert es halt schon persönlich auch sehr, wenn ich irgendwo, egal in was für einer Region in Österreich unterwegs bin, eigentlich immer vom Gefühl her eine Qualität kriege, wo ich sage, die würde ich mir daheim so nie kaufen. Ja. Und dann teilweise auch weiß, dass es eben nicht von Insta ist. Ja. Und wir haben ja, für das werden wir jetzt auch ein bisschen angegriffen bei Landschaft Leben in XXXLutz, die wirklich eine hundertprozentige Herkunftskennzeichnung umgesetzt. Passt vielen aus der Gastronomie nicht, weil sie sagen, Jetzt ist der Lutz da noch mehr vorprescht, ja, hätte aber jeder da können, sage ich einmal. Wir kennen vom Lutz die Zahlen, 2%iger Zuwachs von der Gästeschicht. Ja. Er sagt, das kennen jetzt Leute, die waren vorher nie zum Lutz essen gegangen. Und jetzt sagt jeder, du, wenn ich weiß, dass ich da Schweinschnitzel aus Österreich kriege, gehe ich hin oder Rindschnitzel. Ja. Es steht zumindest drauf. Ich kann auch den Zander aus Kasachstan essen, steht auch drauf. Und mir hat auch die Gastronomie gesagt, die Vertretung, ja, was der Hannes, ein kleiner mit 30 Gästen am Tag, der kann das schon machen, aber für einen großen Skihütten mit 3000 Gästen am Tag völlig unmöglich. Und darum haben wir Lutz gewählt, ganz bewusst, mit 60.000 Essen am Tag, und der bringt sie. So, und jetzt muss man du sagen, warum wehrt es euch so dagegen? Ja,
ja, wir wehren uns nicht gegen die Herkunftskennzeichnung, das habe ich dir schon gesagt, dass wir hinter der Freiwilligen stehen und das auch sehr ernst meinen. Ja? Und ich denke schon, dass wir hier die Hand ausstrecken und speziell für die Betriebe, die es ernst meinen mit dem ganzen Thema, da auch das Ganze unterstützen. Wir haben da ein, das würde ich eigentlich auch später sagen, aber jetzt sagen wir es gleich, ein Projekt mit der Landwirtschaftskammer auf Bundesebene, wo die Basis die Gemeinschaftsverpflegung ist, das gut zu wissen, und darauf bauen wir auf. Da sind wir Projektpartner sogar. Also ein Wehren dagegen ist hier überhaupt nicht der Fall. Ich würde das sogar eher so sagen, dass wir miteinander versuchen, was Gutes zu machen, und das ist ja ganz, ganz wichtig. Und von blinden Verpflichtungen halt ich per se überhaupt nichts, weil ich auch nicht zu den Bauern sage, ich müsste jetzt das und das machen. Ich glaube eher, da müssen wir zusammenhelfen und schauen, dass wir uns gegenseitig weiterhelfen, denn wir haben jetzt schon einen Verwaltungsdschungel auf allen Ebenen, den wir eigentlich nicht überstrapazieren sollten. Und ich glaube, dass wir da jetzt einfach mal einen kleinen Schritt zurückgehen sollten und uns das Ganze umschauen, wie wir dann gemeinsam das Beste daraus machen konnten.
Manuel, wenn ich mit Gastwirten rede, mit Hoteliers, die sagen immer, Österreich, das ist so schwierig, das Thema, weil sie bestellen bei den Großhändlern und dann liefert sie es über irgendwas anderes. Das höre ich ganz, ganz oft. Das war vorige Woche auch im Eco-Beitrag im Fernsehen, wo ein Gastwirt das gesagt hat. Ist das tatsächlich so? Weil ich höre dann immer von deinen Kollegen, nein, das gibt es nicht. Also wenn bei uns wer was bestellt, dann kriegt er auch das. Wer liegt mir hier zu? Das würde mich interessieren.
Also was sicher nicht stimmt, ist, dass das nicht gibt. Es gibt sicher Fälle, wo das vorkommt, aber wir nehmen das Thema Warenverfügbarkeit sehr, sehr ernst. Wir haben das Ziel, dass wir 98% Warenverfügbarkeit auf Originalartikel haben. Das heißt, genau den Artikel, den der Kunde bestellt, dass er den kriegt. Bei uns ist aber auch so, dass hinter allen wichtigen Artikeln ein Ersatzartikel hinterlegt ist. Wenn der gerade nicht verfügbar ist, dass er einen anderen kriegt. Und wenn er einen anderen kriegt, dann muss der aber die gleiche Qualität haben. Und auch, dass wenn er Österreich bestellt, dass er Österreich kriegt. Das ist auch ganz wichtig. Oder? Das sind hinterlegte Artikel, und so steuern wir das Sortiment. Man muss aber eins auch dazu sagen, dass wir, also Transgourmet, wir haben 17 Standorte in ganz Österreich und ein Sortiment von über 30.000 Artikeln. Und die schauen wir, dass wir immer alle verfügbar haben. Es kann sein, dass nicht jeder einzelne Artikel an jedem Standort von heute auf morgen verfügbar ist. Wir haben den Anspruch, dass wenn der Kunde heute bestellt, dass er morgen die Ware kriegt, beziehungsweise auf den nächsten Liefertag. Es gibt da hinterlegte Liefertage, wo das ist. Wenn wir jetzt, ich sage einmal bewusst, 2 Tage vorher wissen, was der Kunde braucht, dann kriegt er das. Wir kriegen von den großen Fleischverarbeitern beispielsweise, also Fleisch ist immer so ein Kernthema, 5-mal die Woche Anlieferung. Das heißt, die muss nur 2 Tage vorher wissen, dann wissen wir genau, dann kann man ja alles liefern, was bestellt ist. Also, da gibt es überhaupt kein Problem. Wenn wir natürlich jetzt die Situation haben, dass der Kunde heute bestellt, auf morgen, weil ich sage jetzt bewusst, im Maifeld, jetzt brauche ich 15 Lungenbrunnen, dann kann es sein, dass der Standort einmal ein bisschen knapp wird mit genau der, mit dem einen Artikel. Oder? Von heute auf übermorgen überhaupt kein Problem.
Aber wie wird zum Beispiel auch gesagt, ja, sie bestellen eine österreichische Milch und kriegen dann norddeutsche geliefert. Also so erzählen wir es halt dann. Ist da.
Ich kann jetzt nicht für alle Großhändler sprechen, aber ich sage jetzt bewusst, wenn sowas ist, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Okay,
also österreichische Milch ist im Grunde immer verfügbar. Wir haben die Berglmilch beispielsweise ist unser größter Lieferant. Da gehen solche Volumen, dass da in der halt, jetzt wirklich, wie du sagst, der Milch, dann ist die verfügbar.
Ich denke mir es auch, aber ich erlebe es halt dann oft, dass ich nachfrage, warum habt ihr so deutsche Milch da? Und dann sagen sie, ja, sie haben eher österreichische bestellt, aber der Großhändler hat halt die deutsche geliefert. Ja. Und da ist halt irgendwie, habe ich immer das Gefühl, da, wie ist es wirklich? Also du hast ja einen Betrieb, wie ist das, wenn du bestellst? Kriegst du das, was du bestellst, oder wie ist das?
Meistens.
Meistens.
Ja, durch das, dass wir nicht nur im Großhandel einkaufen, sondern natürlich auch heimische Metzgereien haben, die nicht mehr so viele Tiere schlachten wie früher, das wissen wir auch, weil viele Metzgereien sind ja jetzt meistens Veredelungsbetriebe, die dann natürlich das österreichische Produkt einkaufen, aber die haben bei Weitem nicht die Lagerkapazitäten und die können nicht einfach auf die Schnelle zwei Tage im Fall auf so einen Tag, muss vorher bestellen bei den Großlieferanten, das einkaufen und nachher macht er das nach Verfügbarkeit, wobei ich davon überzeugt bin, dass sich die alle bemühen, weil die wollen ja auch zufriedene Kunden, das ist ja ganz klar, das liegt in der Natur der Sache. Und wenn was nicht da ist und jetzt zum Beispiel die Schweinefilet aus Österreich immer habe, die ja jetzt nicht lieferbar sind, dann kann ich sie mir nicht wieder mitgeben, weil ich brauche die im Betrieb. Es geht ja auch darum, dass ich die Verfügbarkeit der Speisen gegenüber meinen Kunden gewährleisten kann. Ich bewirbe ja das mit der Speisekarte, ich bewirbe das auf Social Media. Wir versuchen ja, alle zufriedene Kunden zu haben. Und wir bei uns im Haus haben wir wahnsinnig viele einheimische Kunden. Also gerade, dass wir ein Verhältnis haben, wir haben 70% einheimische Gäste bei uns im Gasthaus, im Restaurant zum Essen und 30% über das ganze Jahr saisonal verteilt. Im Winter ein bisschen mehr, im Sommer ein bisschen weniger. Aber uns war immer bewusst, dass wir die Hausaufgabe wirtschaftlich im à la carte Bereich daheim machen müssen. Und das war unser großes Ziel. Und da ist natürlich Regionalität bei Gästen und Regionalität auch bei den Lieferanten für uns ganz, ganz wichtig.
Aber jetzt machst du so vorbildlich in deinem Betrieb. Mich wundert es dann, dass das du nicht vehementer forderst, weil du auch sagst, du wirst ja deine Buchhaltung relativ gut kennen. Ist es nicht oft ein einfacher Ausrede, wenn man sagt, man redet vom Bürokratiemonster, weil ich muss halt auch sagen, als Bauer, wir müssen auch jede Flächen, weiß ich nicht, tausendmal alles aufzeichnen. Ja. Ist das wirklich so viel Bürokratie, wenn ich da anrufe von Manuel und sage, du, ab morgen hätte ich gern Österreich. Und so sagen sie mir so, wie die Großhändler, das würde eigentlich reichen. Dann kannst du eigentlich auf die Karten aufschreiben, Fleisch, Milch, keine Ahnung, aus Österreich.
Das hängt natürlich immer von,
so leicht war es ja dann,
hängt oder? Natürlich immer von der Art und Weise ab, was soll man dann wie machen, wie soll das im Detail ausschauen. Über das ist ja in Wirklichkeit bei mir gehört, wenn da geistern immer irgendwelche Sachen umeinander, aber keiner nimmt es eigentlich in den Mund und sagt, du, so hat man es denkbar gern. So fair muss man auch sein. Und der Zugang, diesen unternehmerischen Spielraum, den muss ich ja in Wirklichkeit jedem selber lassen. Und es ist ja also es gibt ja auch in Österreich eine Gesetzeslage und ein Lebensmittelbeauskunftung ist da auch dabei. Das heißt, wenn du in ein Wirtshaus gehst und da steht Wiener Schnitzel vom Schwein und das Schwein ist aus Österreich und das ist aber nicht aus Österreich, sondern aus Deutschland, dann bist ja du in Wirklichkeit strafbar, weil du den Kunden falsch beauskunftet hast. Es gibt ja schon eine Gesetzeslage, die sowas verbietet, wenn wir ganz ehrlich sind und genau sind. Und das würde eigentlich rein theoretisch die Lebensmittel mit kontrollieren. Okay, also wir haben ja da schon einen gewissen Rechtsrahmen vorhanden, der das zulassen würde. Und abgesehen davon, wenn jemand am Land ist es so, oder wir kennen das zumindest bei uns aus dem Geschäft, die Einheimischen gehen ja in das Wirtshaus ihres Vertrauens, wo sie sich wohlfühlen.
Zum Beispiel zu dir.
Im besten Fall zu mir. Ja, stimmt. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist ja, jeder hat so sein Stammlokal, wo er mit der Familie gern hingeht. Der andere hat einen Kinderspielraum dabei, da geht man mit den kleinen Kindern hin. Der andere hat, keine Ahnung, einen Hupfburg dabei, da geht man mit den Größeren hin. Der andere hat einen Streichelzoo, weil es auch viele tieraffine Menschen gibt mit kleinen Kindern, denen das gefällt. Und das ist ja gut so. Und da kann man das dann auch selber entscheiden. Und ich weiß ja schon vorher, wo ich hingehe. Ich stolper ja nicht zufällig in ein Wirtshaus rein. Und ich weiß ja, der Betrieb zeichnet aus, also gehe dorthin, das ist ein Asset für diese Betriebe, die das auf freiwilliger Basis machen und auch dieses Asset sei ihnen für diesen Mehraufwand, den sie betreiben, gegönnt. Und
also ist sich das, der wird reingrätschen, ist sich das genauso. Eine verpflichtende, ich sage es jetzt bewusst, eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung wäre wieder eine Verordnung, wieder eine Auferlegung von gewissen Regeln und so weiter. Wir sehen es auch jetzt von vielen unseren Kunden, die das freiwillig machen, die österreichische Herkunft vermarkten, das draufschreiben, die das auch auf Social Media und so weiter posten, die dann auch entsprechende Zustrom haben. Die entwickeln sich auch gut, die positionieren sich gut, das funktioniert. Die Geschäfte entwickeln sich üblicherweise auch wirklich positiv. Wir sehen halt auch die anderen Beispiele, wo wir sehen, dass die nur Preiseinstieg kaufen. Vier Sterne, ich habe das selber erlebt, 4-Sterne-Hotels, die nur Preiseinstieg kaufen, wo man sich denkt, boah, wenn man das zum Frühstück kriegt, na gratuliere. Und dann zahlt man vielleicht 200, 300 Euro für die Übernachtung und denkt man sich, passt das nur zusammen. Und ich glaube nicht, dass das auf Sicht funktioniert, weil die Leute merken sich das, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Wir bieten ja als Händler, muss ja das ganze Spektrum anbieten, vom Preiseinstieg bis zum Premium, aber es muss immer das Preis-Leistungs-Verhältnis passen.
Aber ist es nicht genau der Vorwurf, der was jetzt ein bisschen im Raum steht, dass die Gastronomie uns gerade, und ich gehe selber durch Landschaft leben, muss ich viel essen gehen, auch mit Terminen, ich bin viel unterwegs und erlebe einfach wirklich Höchstpreise teilweise. Ja. Und dann denkt man sich aber, und dann höre ich oft auch Emanuel, wird aber dann verzählt, dass oft genau auch so Betriebe ja, das Billigste kaufen. Und da sage halt ich dann auch alles, das geht sich halt für mich nachher nicht aus. Ja? Weil ich glaube auch, es muss halt ein wenig zusammenpassen. Ja? Aber ich will keinen Porsche zahlen und dann einen Dacia kriegen. Ja? Und so fühle ich mich aber ab und zu. Und das kommt mir vor, das ist eben schlechter geworden in letzter Zeit. Ja? Das hat für mich bis zur Corona oder sogar nach Corona gut passt. Aber seit der Ukraine-Krieg jetzt ist, kommt mir vor, ist das... Wir wissen alle, die Situation, Lohnerhöhungen, Energiepreise, ist uns alle voll bewusst. Ja. Aber hat man es da nicht auch ein bisschen übertrieben mit der Gastronomie? Teilweise mit dem, ich kaufe nur noch das Billigste und verkaufe es halt so teuer wie möglich. Weil ich war in Wien rein, in einige Kaffeehäuser und habe mich beschwert. Dann sagen sie, naja, wissen Sie, die meisten sind, unsere Gäste sind Touristen, die kommen einmal nie wieder. Ja. Und das finde ich halt einfach schon eine arge Aussage. Ja.
Ja, es gibt, das du nicht sagen, es gibt Betrieb, natürlich Unterschiede, ob ich am Stephansplatz, am Markusplatz bin oder wahrscheinlich in Schleiming in der 7. Gasse da hinten. Da wird höchstwahrscheinlich durchaus ein Preisunterschied sein. Man zahlt natürlich auch den Platz mit, das muss uns auch bewusst sein. Ich bin fast ganz genau gleicher Meinung mit dir. Ich glaube nicht, dass die Betriebe, die 300, 400 Euro für die Nacht verlangen, das Billigste einkaufen, aber ich weiß, dass sehr viele 4-Sterne-Betriebe auch unter einem gewissen Kostendruck leiden aus der Vergangenheit. Wir wissen, dass die Energie gestiegen ist und die Energie, die trifft ihn ja nicht gerade einmal. Du hast ja vorher an einem Paradebeispiel erklärt. Du musst tanken. Das ist das erste Mal, dass du mit dem Preis nachfahren musst und den zahlen wir. Dann kommt Speiseöl, bei den Bommes zum Beispiel, das kaufen wir bei dir, da zahlen wir die Energie das zweite Mal und dann haben wir es bei uns in die Fritteuse und brauchen einen Strom dazu. Also haben wir auf dem Produkt 5-mal den erhöhten Energiepreis drauf. Und das muss uns alle bewusst sein. Gell, das ist jetzt kein Jammern, aber ich finde es immer ganz fein, wenn man die Möglichkeit hat, dass man wirklich einmal die Tatsachen und die Fakten auf den Tisch legt. Und auf der anderen Seite werden wir dann wieder hingestellt als die Inflationstreiber, was ja ein völliger Schwachsinn ist, weil uns die Kosten als erstes treffen und wir ja teilweise gar nicht in der Lage sind, in diesem Zeitrahmen, wo wir müssten, die Preise dann anzupassen. Das ist eigentlich das Schlimme an der ganzen Geschichte. Und wir wissen, dass 8 von 10 Betrieben die Kosten nicht in dieser Art und Weise weitergeben können, wie sie weitergeben müssten. Und da haben wir halt auch wieder regionale Unterschiede. Weil das Gasthaus in Tirol in Niederbratenbach, abseits jeglicher touristischer Ströme, wird sich wahrscheinlich schwerer da, als wie ein Restaurant in Sölden an der Hauptstraße. Und das liegt in der Natur der Sache und das können wir auch nicht wegdiskutieren. Und man war es halt auch in der Vergangenheit gewohnt, auch vor Corona, da haben wir Inflation gehabt, von 1%, dann da 1%, 0,8%, also quasi nichts, dass sich die Preise ewig nicht verändert haben. Und wir haben auch sehr viele Familienbetriebe, Klein- und Kleinstbetriebe oder da war halt einfach nur der Stammgastkind auf eine Flasche Bier. Und da hat man halt auch immer geschaut, dass man so kundenfreundlich wie möglich das Ganze kalkuliert. Dann sind die ersten Steigerungen gekommen, dann noch keiner was packt. Und plötzlich war die Spanne so groß, dass wir nicht mehr im Centbereich anheben haben müssen. Das macht ja auch keiner freiwillig und nicht aus Jux und Tollerei, denn die Betriebe müssen ja am Ende des Tages wirtschaftlich darstellbar sein. Und wir müssen ja auch unsere Mitarbeiter ordentlich entlohnen, weil das ist, haben wir bei uns in der Branche ganz einfach keine. Weil auch die Arbeitszeiten ein bisschen anders sind wie in anderen Branchen. Und das ist so ein Gesamtkonstrukt. Und ich habe es einfach gern, wenn man das breite Verständnis für eine Branche hat und auch das breite Verständnis für die Kosten, was da passieren. Und ich bin der Meinung, und das sehe ich ja bei uns im Betrieb selber auch, wenn du das ehrlich machst und lang genug machst und auch glaubwürdig bist, dass der Kunde schon dazu bereit ist, für das eine oder andere Gericht mehr auszugeben, Aber unsere Aufgabe ist es, hier einen positiven Sog zu erzeugen und dass wir dann schauen, dass wir so viele Betriebe wie möglich abholen und mitnehmen, was auf den Gratten aufhupfen. Und ich glaube, wenn wir da nur einmal, jetzt sind wir wieder beim Zusammenhelfen, gell? Wenn wir sagen, nicht du musst, sondern schauen wir miteinander, dass wir wesentlich mehr erreichen, weil wir viele andere abholen.
Ich würde ja gar nicht mehr zu lange auf der Herkunftskennzeichnung anbleiben, weil für das ist ja jetzt der Podcast wirklich zu wertvoll. Ich gehe da viel mit, ja, gemeinsam. Ja. Aber jetzt muss ich dir als Bauer auf das Thema anreden. Wir haben da einen Reportling mit knapp 190 Seiten, Landwirtschaft, Lebensraum und Tourismus, wo wir mal in knapp 2 Jahren ausgearbeitet haben, was ist eigentlich die Basis vom Tourismus. Ja. Und genauso, wie braucht die Landwirtschaft den Tourismus? Und da ist es wirklich so, wir Zwillinge, die was nicht aneinander kennen, so ist der Tourismus mit der Landwirtschaft verbunden in Österreich. Der Hauptgrund Nummer 1, was die Österreich-Werbung ja immer eruiert, warum machen die Menschen in Österreich Urlaub, ist die Schönheit der Landschaft, die Sportmöglichkeiten. Gerade du als Tiroler weißt, wie schön unser Landl ist, egal wo ich bin, oder auch in Salzkammergut oder da in Schlamming bei uns. Und da fällt mir aber oft die Partnerschaft. Weil die Landwirtschaft hegt und pflegt die Kulturlandschaft, die ist menschengemacht. Das ist ja keine Naturlandschaft, die sich selber überlassen ist, sondern das ist wirklich ein Juwel, würde ich sagen, in dem Land, was wir erleben dürfen. Schätzen vielleicht die Einheimischen oft gar nicht mehr so. Aber wenn ich mir anschaue, wir haben einen gewaltigen Boom im Tourismus, 156 Millionen Nächtigungen voriges Jahr. Wenn ich mir bei uns da den Winter jetzt anschaue, ich kenne die Zahlen noch nicht von Schlappen, aber gefühlt war es ein Wahnsinn, was da Leute da waren. Also das funktioniert, ja. Aber da war halt die partnerschaftliche Erwartung von meiner Seite, dass die Gastronomie dann wenigstens die Skihütten, ja, sagt, du, ich kaufe keine spanische Sau für meine Schnitzel, sondern ich kaufe die aus Österreich. Ja. Und ich kann da an den größten Schweineschlachthof sagen, in der Steiermark, der muss fast 50% seiner Ware nach Südkorea und irgendwo hin exportieren, aber die Tiroler fangen nicht an. Und das ist dann das, wo ich sage, das passt für mich nicht. Ja, weil Korea ist halt schon weiter wie Tirol. Ja. Und da in Tirol essen wir dann auf die Skihütten die spanische Sau. Und ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt dargelegt, aber das ist das, weißt du, was ich meine? Wo man denkt, ja, voll, miteinander, gern. Ja. Und es gehört auch, dass wir ins Gasthaus gehen und es gehört auch, die Betriebe unterstützt. Aber umgekehrt denken wir nachher, wenn halt jeder nur sagt, ja, passt, dann kaufe ich halt nur das Billigste, weil für mich geht es nicht aus, dass wir in der Landwirtschaft dann auch irgendwann einmal grantig werden. Alles, das darf dich nicht wundern. Ja.
Weil es stimmt ja nicht, dass jeder nur das Billigste kauft. Das, immer die, das beweisen ja die Zahlen, 50% kaufen nicht das Billigste. Es wird immer die Schnäppchenjäger geben und wir kennen ja die ganzen Geschichten, was so ein Webergrill im Garten stehen haben und dann schmeißen sie die billigen Hoferwürsteln auf. Immer so Heucheleien wird es immer geben. Gell? Aber ich glaube schon, dass, und das war ganz wichtig, was du gesagt hast, 50% im mittleren Preissegment mit Qualität Österreich, oder wie heißt das bei euch?
Quality.
Ja, Quality. Österreichisches Produkt und das finde ich jetzt für so eine Nummer wie Transgourmet ist schon gut.
Gell? Also. Ja, für mich kann es mehr sein, aber okay.
Nein,
mehr
wobei es ist unterschiedlich, je nach wenn man im Fleischbereich das im Detail anschaut. Wir haben beispielsweise 79% Rindfleisch ist aus Österreich, das wir verkaufen. Das ist gut, das ist ein hoher Wert. Oder? Da gibt es dann noch ein paar Spezialitäten, da kann man dann wieder auf Mercosur, aber das ist Brasilien, Argentinien und so weiter, aber das sind dann gereifte Ware und spezielle Steakartikel. Im Bereich Butter ist es auch nicht schlecht, ist auch gestiegen die letzten Jahre, Schweine sind am niedrigsten, das ist so. Wobei es auch interessant ist, es gibt auch 2% dazu, wir haben 33% ist Österreich.
Beim Schweinefleisch?
Schweinefleisch. 33% ist Österreich. Und das Interessante dabei ist, wir haben eben was angeschaut im Vorfeld, Artikel. Wie viele Artikel sind aus Österreich? 2/3. 2/3 der Artikel sind aus Österreich. Das heißt, das Sortiment, die Sortimentsbreite bildet schon für Österreich ab. Aber es wären einfach wenige Artikel, billige Ware, Preiseinstiegware, Importware, überwiegend aus Deutschland, kommen wir dann nach Österreich ein. Das ist die aktuelle Situation.
Wie siehst du die Situation generell jetzt? Der Gastwirte, der Hoteliers in Österreich, wie gesagt, Tourismus habe ich das Gefühl, boomt. aber du wirst wahrscheinlich jetzt noch mehr genauere Zahlen einfach den Winter, wie, oder wie siehst du die Entwicklung? Wo sind denn keine Problemstellungen oder Herausforderungen?
Die Zahlen vom Winter sind noch nicht da, weil der Winter noch nicht aus ist. Wir wissen, dass die Saison heuer mit dem frühen Schnee im November natürlich die besten Voraussetzungen gemacht hat, um eine gute Saison zu werden. Der Dezember war gut, Jänner, Februar, da passt. Das verschiebt sich natürlich gegen Ende der Saison immer ein bisschen. Letztes Jahr war der Fasching im März, heuer ist im Februar. Jänner und Februar waren ein bisschen stärker, dafür wird der März nachlassen. Ich glaube, wenn man dann Ostern einen Cut macht, dann werden wir in etwa da sein, wo wir im vergangenen Jahr waren, vielleicht 1% oder 2 besser, aber das brauchen wir alle, um eben diese ganze Inflation und die Geschichten dann irgendwie abfedern zu können. Ich habe gesehen, dass in der Vergangenheit der Tourismus der Wertschöpfungsmotor oder der Wirtschaftsmotor Nummer 1 in Österreich war. Wir müssen unglaublich froh sein, dass wir diese Kulturlandschaft haben, die was wirklich gepflegt wird, und das meine ich jetzt wirklich ernst, und auf das bin ich auch brutal stolz, dass wir sowas haben, weil wir haben auch bei uns eine Sicherheit vor Vermurrungen, wir haben Trinkwasserressourcen dadurch, das sind alles Sachen, die sind nicht selbstverständlich, und dessen bin ich mir sehr bewusst, und auf das müssen wir auch stolz sein. Und der Tourismus, wenn du schaust, was sich international gerade tut momentan, überall Fliegenbomben, es wird Krieg geführt, und bei uns auf gut Deutsch kannst du aus jedem Bach raus trinken. Ich glaube schon, dass das auch Punkte sind für den Tourismus, der das Ganze nur einmal vielleicht attraktiver machen konnte, und dass die Leute vielleicht nicht drüber nachdenken, wie viele Sonnenstunden hat denn die Destination, wo ich hinfahre, sondern wie sicher ist denn die Destination, wo ich hinfahre? Wie sicher ist denn die Verpflegung in dieser Destination? Wir haben es ja gesehen bei Corona, der Verpflegungsgrad, der eigene, was ist immer möglich zu leisten und zu stemmen. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Sachen alle bei der oder in Zukunft bei vielen einfach mitspielen, wo sie buchen, und trägt dann auch zur Buchungsentscheidung bei, ob sie einmal über den Jordan fliegen und irgendwo in der Wüste sind, wo quasi nichts ist, gar nichts, denn alles, was dort auf dem Buffet ist, in Dubai zum Beispiel, kommt von irgendwo her. Und bei uns ist doch noch sehr viel von da, und von da meine ich jetzt nicht nur die Steiermark oder Tirol, sondern Österreich oder von mir aus auch Europa, weil Europa ist am Ende des Tages dann auch ein Binnenmarkt in dieser Größenordnung vertreten. Und da müssen wir, glaube ich, schon sehr glücklich sein, dass wir da sind, wo wir sind, und wir sind grundsätzlich auf einem sehr, sehr guten Weg, und ich bin davon überzeugt, dass wir uns gegenseitig, und jetzt sage ich es nur einmal, noch viel mehr helfen können, wenn wir uns da gegenseitig unterstützen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn die Produkte attraktiv gestaltet werden, da rede ich jetzt aber nicht nur vom Preis, weil das beim Schweinefleisch, das verstehe ich nicht, warum wir da so wenig haben. Ist da der Preisunterschied so groß, oder worum geht es? Haben wir zu wenig Produzenten? Weil früher waren die Schweinefleischpreise immer periodisch, dann waren sie oben, dann ist es billig geworden, dann haben wir wieder aufgehört zum Züchten, dann ist er wieder aufgegangen. Also das war ja früher eigentlich normal.
Gut, die Schwankungen gibt es natürlich, aber im Kern ist es der Preis.
Okay. Genau. Also ich nehme jetzt das Partnerschaftliche definitiv mit. Das hast du jetzt schon zweimal gesagt, das muss man auch hören. Manuel, werdet ihr eigentlich Kunden auch analysieren, die Gaststätte, die Hoteliers? Wo siehst du da die Reise hier zu hingehen? Wo entwickeln wir uns hin? Was haben wir da für Chancen noch? Glaubst du, dass sich der Spreu vom Weizen hier noch mehr Trainer wird? Wie schätzt du Transgourmet die nächsten 2-3 Jahre ein?
Das ist eine spannende Frage. Die nächsten 2-3 werden sicher anspruchsvoll. Anspruchsvoll im Sinne von, wie schaffen es die Betriebe, entsprechend gut zu wirtschaften, das Thema Kosten in den Griff zu haben, das Thema Arbeitskräfte gut in den Griff zu haben. Und weil was wir schon sehen ist, der Bedarf in der Versorgung der Gastronomie, und für uns ist ja Gastronomie sehr, sehr breit gefächert. Das beginnt ja beim Hotelbetrieb, beim Wirtshaus, geht aber bis hin zum, ich sage es bewusst, Würstlerstandl, Systemgastronomie, Krankenhäuser, alle möglichen Kantinen. Das ist ja, das Spektrum Gastronomie ist ja ein sehr breites. Weil wenn, nur als Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, denkt an einen typischen Gastronomiebetrieb, gut, du denkst an deinen Betrieb wahrscheinlich, aber dann hat jeder irgendwo einen anderen Betrieb im Kopf. Und der schaut, da sind die Ansprüche und das womit er zu kämpfen hat, alle unterschiedlich. Wir sehen aber im Grunde, dass, wie gesagt, das wird schon schwierig, es wird schon anspruchsvoll werden, aber wir haben in Österreich einen Riesenvorteil oder mehrere Riesenvorteile. Wir haben du hast ja schon angesprochen, wir haben die Region, wir haben einfach das Land, das einfach extrem schön ist. Wir haben, glaube ich, auch im Vergleich zu den Südländern, und da nehme ich jetzt sogar Spanien und Italien mit, ein Klima, das deutlich gemäßigter ist. Das heißt, in Zukunft wird es einfach schwieriger, nach Spanien im Sommer auf Urlaub zu fahren bei 40 Grad. Da fahre ich keiner mehr hin und sage, da bleibe ich lieber in Österreich. Das heißt, auf Sicht hat Österreich als Tourismusland einen Riesenvorteil. Das heißt Klima, das heißt Region, das heißt aber auch dann Kulinarik. Und wir müssen was draus machen. Das ist eigentlich der springende Punkt. Es liegt an uns selbst, was draus zu machen, dass wir für die Kunden, für die Gäste einfach das Beste rausholen. Und da ist sicher die Herkunft Österreich ein ganz wichtiger Faktor. Und da bin ich wieder bei dem Thema, der sagt, wie schaffen wir es, dass wir das bestmöglich vermarkten?
Bestmöglichst vermarkten. Aber vielleicht auch, wie schaut es generell aus mit der Kulinarik? Wir haben das ja im Report da drinnen. In Österreich irgendwo Platz 5, Platz 6, warum irgendwer in Urlaub macht. Also es ist nicht der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe, warum dass ich Urlaub in Österreich mache. Da sind halt unsere anderen Regionen in Europa voraus, wenn ich da nur an Südtirol denke, Trentino zum Beispiel, oder auch in Frankreich gibt es einige Regionen, Toskana sowieso auch. Wo sind wir da voll Schaubogen, sage ich jetzt einmal alles, oder sind wir voll Schaubogen? Ist da der Kaiserschmarrn, der was halt der Fertig-Kaiserschmarrn ist, der was auf jeder Hitten gleich schmeckt und überhaupt keinen Unterschied mehr birgt? Oder was können wir da tun? Oder sagen wir, nein, das passt schon so, der Deutsche, jetzt sage ich es brutal gesagt, frisst eh alles, was wir aufs Teller legen, denn ist sehr wurscht, weil er es nicht unterscheiden kann. Oder wie sage ich einmal, wie gehen wir damit um?
Wenn ich da kurz einhackeln darf, du hast Südtirol erwähnt und das ist ja tatsächlich so, dass Südtirol in den Speisen, wie Nordtirol und Südtirol, wir unterscheiden ihn sich jetzt nicht so narrisch, auch nicht vom Angebot der Speisen, aber die Südtiroler sind halt schon ein kleines bisschen mehr Italiener, gell? Und die haben halt diesen Pfiff mit ein bisschen Antipasta und sie kochen vielleicht nicht so deftig, ein bisschen leichter. Und das ist halt einfach der Südtiroler, gell? Und umso weiter, dass ich nach Italien komme, umso leichter wird es, weil ich natürlich auch südlicher wäre. Und umso kälter oder bergiger die Regionen, umso deftiger die Speisen. Ich brauche ja nur die Hausmannskost umschauen, wie ist die Hausmannskost bei uns aufgestellt. Wetter und Landschaft prägen Menschen. Und die Ernährung. Und die haben wir viel mehr verbrennen müssen, dass sie die Energie zusammenkriegen bei uns in die Teller mit damals 2 Meter Schnee und das 4 Monate lang, als wie die Südtiroler, was die Nasen rausgekriegt haben und die waren in der Sonne. Gell? Und das, nein, aber du lachst, das ist tatsächlich so. Das gibt ja Gründe dafür, warum Speisen in gewissen Regionen sind.
Wie sie sind.
Genau. Und das ist jetzt nicht nur, dass Jürgen der Geschichte erzählt, sondern wenn du über das kurz nachdenkst, da ist was dran und das ist tatsächlich so. Und wir müssen ja nicht jemanden kopieren. Wir müssen ja vielleicht nur die Gerichte oder die Speisen, die wir haben, ein Stück weit neu interpretieren, denn die Speisen sind ja gut und sehr, sehr wertvoll und werden ja von Generationen überliefert. Die brauchen ja bei uns im Haus schauen. Wir haben jeden Mittwoch Zillert oder Krapfen. Die gibt es bei uns im Haus, seit meine Mama meinen Vater geheiratet hat. Meine Mama ist die Tochter von der Kaserei in Stumm im Zillertal gewesen und das ist das Rezept und die gehen nach wie vor sensationell gut. Und mittlerweile auch junge Leute, was ich immer gesagt habe, Krapfen, das fehlt dabei. Auch die Jungen mögen die Krapfen gern, weil man es halt auch einfach mit ein bisschen Schmäh verkaufen kann.
Aber sie sind deftig.
Sie sind definitiv deftig. Eisenpfann, Butterschmalz, also Vollgaspartie, gell? Aber auch junge Leute mögen das gerne und die Eltern sowieso. Und du kannst den als Vorspeis nehmen, du kannst ihn als Hauptspeis nehmen. Es ist auch eine Frage des Angebots. Wir bieten um, was für Kaffee. Und da muss sich auch jeder selber bei der Nase nehmen. Aber auf den Punkt komme ich jetzt. In Tirol gibt es die also neu interpretierte Tiroler Bergkulinarik. Und die spricht jetzt genau dieses Thema an, über das wir gerade reden, wo man wirklich versucht, diese Tiroler Produkte, diese Tiroler Kulinarik, den Bogen zu spannen vom Frühstück bis zum Abendessen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Tiroler Kulinarik am Frühstück haben, vielleicht auch Vormittag beim Neinen, sagt man bei uns. Dann beim Mittagessen sowieso, am Nachmittag bei der Marend, wenn man wandern geht auf den Berg um und am Birsten voll am Abend nur einmal. Und wenn wir es schaffen, diesen Bogen zu spannen, dass wir vom Frühstück bis zum Abendessen schauen, dass wir diese Bergkulinarik oder diese Tiroler Kulinarik entsprechend da bespielen, dann holen wir wieder einige Betriebe ab, wo wir sie mitnehmen und dann haben wir wieder mehr Produkte aus unserer Heimat bei uns am Teller.
Aber das Schöne ist, dass das genau das ist. Ihr macht eine Story drumherum und vermarktet es super. Und was brauchst du? Aber du brauchst dann die richtigen Produkte dazu. Du kannst jetzt nicht irgendeinen Preiseinstieg.
Nein, irgendeinen Scheiß
braucht
man nicht. Ich brauche da ein qualitativ hochwertiges Produkt.
Genau, und die muss immer gleich sein. Die Erwartung muss erfüllt sein. Und das ist das, was ich erst gemeint habe. Ich glaube schon, dass wir, wenn wir über das Thema diskutieren, über Herkunft und wie machen wir das und was geben wir den Kunden, wir müssen das, was da ist, es ist so viel Gutes da, wir müssen es nur besser vermarkten. Und wenn wir sagen, wenn ich sage besser vermarkten, dann heißt es, wir brauchen ein breites Bekenntnis zur Herkunft Österreich. Das beginnt vielleicht bei den politischen Vertretern, im Ministerium und so weiter, über Bauern, Händler, Produzenten und so weiter. Da braucht es ganz viel in der Kette. Und beim letzten Mal, wie wir diskutiert haben, habe ich gesagt, wir brauchen eine Lebensmittelstrategie Österreich. Und die Strategie, das hört sich so einfach an, über Lebensmittelstrategie Österreich, aber denken wir uns einmal, dass die Herkunft Österreich, dass wir die vermarkten wie ein Top-Produkt. In dem ist es jetzt vielleicht ungern, aber nehmen wir Red Bull her. Ist jetzt nicht so ein natürliches Produkt, aber führen wir doch Herkunft Österreich wie ein Produkt, wie eine Marke. Wir sagen, was ist die Positionierung? Was macht es aus? Wofür steht es? Was brauchen wir dafür? Sortiment? Wie vermarkten wir es? Wie kommunizieren wir es? Das müssen wir machen. Dann können wir die Story drumherum bauen und dann können alle mitspielen. Oder?
Aber da glaube ich, genau da ist der Punkt. Und ich kann mich erinnern, unter der Eli Köstinger, was ja Tourismusministerin war, war ich eingeladen in einem Netzwerk Kulinarik, hat das geheißen. Und das Ziel war damals, Österreich soll die Kulinarik-Destination der EU werden. Also ein paar nette Herren geben, die haben gesagt, nein, der Welt, und das haben sie dann auch gleich einmal aufgegeben, dass das vielleicht so schnell nicht geht, dass wir es der Welt werden, aber wenigstens der EU. So, Ministerin weg, die Runde hat es nie wieder gegeben, ich höre nichts mehr davon, ja. Aber das könnte ja so ein Anspruch sein für Österreich. Ich denke mir, und da bin ich vielleicht schon, ich bin ein bisschen heimatverliebt, ja, weil ich halt gerne auf die Berge unterwegs bin. Ich finde es einfach schön bei uns in Österreich. Ja, ich bin ja auch gerne in die Seen, so jetzt kann man gut in Kärnten unterwegs. Und ich denke mir immer wieder, wenn du das verknüpfen kannst, ja, diese schöne Landschaft, ja, mit diesen tollen Lebensmitteln, die was da eigentlich aus der Region produziert werden, weil die Kühe da wirklich ein Trinkwasser zum Trinken kriegen. Das gibt es in vielen Ländern gar nicht. Ja. Die kriegen die schlechteste Wasserqualität zum Trinken. Ja. Bei uns trinkt jede Kuh aus den gleichen wie wir. Ja. Und umgekehrt. Und wenn das dann am Teller liegen würde, auch super cool interpretiert, das finde ich einen guten Anstoß, dann hätte man da was, wo man wahrscheinlich wirklich eine Vorreiterrolle einnehmen könnten. Ja. Und da, Alois, da war vielleicht jetzt für dich für die nächsten Jahre ein cooler Auftrag, dass du sagst, positionieren wir uns neben der Schönheit der Landschaft, neben den tollen Sportmöglichkeiten auch zu der Kulinarik-Destination. Weil ich glaube, die Leute werden ja, wenn wir europaweit schauen, wir sind ja eine alternde Gesellschaft, wir werden ja alle wie älter, es fehlen uns ja die Jungen, haben wir eh gerade jetzt auch wieder gehört vom Kocher, die demografische Entwicklung, wo wir uns hinbewegen. Und man merkt ja schon, dass du vielleicht mit 20 noch nicht so viel über das Essen nachdenkst, wie wenn du älter wirst, das ist ja auch irgendwo erwiesen. Vielleicht haben sie oft noch mehr Geld, dass sie sich was Gutes leisten können, aber da war schon, glaube ich, eine enorme Zielgruppe, die was sagt, ich fahre da wohin, wo es wirklich auch was Gutes zum Essen gibt. Mit dem Rahmenprogramm, was wir bieten können, ja, in Österreich. War das nicht eine coole Zielsetzung?
Absolut, absolut. Mir hat dieses Ministerium Landwirtschaft und Tourismus unglaublich gut gefallen. Ich habe mich damals eigentlich sogar ein bisschen gefreut. Ich habe da jetzt die Politiker in der Liga selber noch nicht persönlich kennt, aber ich mir gedacht, schau, ich finde das absolut super und den richtigen Weg, dass man eben die zwei Partner, haben wir eh eingangs schon gesagt, ich mein, da denkt man ja gleich, da gibt es eh nichts zum Diskutieren, dass man die zwei Partner ein bisschen länger zusammenspannt. Aber dass natürlich die Vermarktung und das Marketing der Produkte extrem wichtig ist, braucht man nicht reden. Und ich muss, wie heißt es denn so schön? Bedürfnisse schaffen. Ja, und Mercosur, und ich verstehe das, das ist mit Sicherheit nicht fein für die Landwirtschaft. Gell? Wenn jetzt da wieder irgendeiner kommt und irgendwas importiert, ich habe mir das dann im Detail ein bisschen geschaut, bei den Mengen hätte ich da nicht Steuer, sondern zollbegünstigt. Genau.
Die Quote ist sehr gering.
Das ist, glaube ich, eine Portion, eine Hauptspeisenportion pro Österreicher vom durchschnittlichen Fleischverzehr. Ich glaube, dass das in Wirklichkeit eine, bitte nicht falsch verstehe, aber eine Riesenchance ist, denn jetzt ist die Landwirtschaft in der Lage, ihre Produkte so zu positionieren, dass sie dann auch gekauft werden. Ich meine, das ist leicht gesagt und es ist auch wahnsinnig viel Arbeit, das im Marketing dann entsprechend unterzubringen. Und da gehört natürlich der Handel genauso dazu. Jetzt müssen da die Bauern genauso helfen und die Wirten müssen das Produkt dann auch kaufen. Aber ich glaube, wenn das dann entsprechend angeboten wird in der Qualität und auch in der Verfügbarkeit der Mengen in einem mittleren Preissegment, dann bin ich schon davon überzeugt, dass der eine oder andere Wirt sagt, ah, das Einstiegsprodukt, wie du gesagt hast, das nehmen wir jetzt nicht. Jetzt greifen wir zu dem.
Mhm. Und ich glaube, alles, jetzt muss ich nochmal bei dir bleiben. Wir brauchen halt auch das Verständnis von Enk, ja, dass ich zum einen die Landwirtschaft ein bisschen versteht, weil wenn ich dann her, ja, wir müssen halt international richten, ja, ich habe da in Romos um einen 800-jährigen Bauernhof, den kann ich jetzt nicht irgendwo nach Irland transportieren, weil es da gerade super war, Landwirtschaft betreiben. Der wird da auch hoffentlich in ein paar hundert Jahren noch umstehen, aber ich muss halt mit den Gegebenheiten da leben, ja. Und gleichzeitig gibt es halt Konsumentinnen und Konsumenten, die was dann sagen, ich möchte eigentlich schon gern wissen, was ich am Teller habe. Und wenn man das ein bisschen gegenseitig versteht, ja, dann wird auch vielleicht eng auch wieder mehr Verständnis gegenübergebracht und man sagt dann, du, ja, vielleicht gehen wir auch wieder öfter ins Gasthaus, vielleicht setzen wir uns wieder mal beim Wirten zusammen, weil es ist ja das auch eine Tragödie. Wir kennen ja genauso, nicht nur das Bauernsterben, sondern das Wirtesterben, ja. Und das muss man auch sagen, da ist leider viel abhanden gekommen, was uns vielleicht auch heute der Gesellschaft in vielen Bereichen fällt. Wir richten uns zwar über Social Media jeden Tag Gott und die Welt aus, ja, und bombardieren uns gegenseitig auch sprichwörtlich. Ja. Wenn wir uns vielleicht öfter wohl in einem Gasthaus zusammensitzen, bei einem guten Essen und dann vielleicht ein Bier dazu, sage ich einmal, darf man vielleicht auch uns wieder mehr verstehen miteinander. Ja. Und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch wieder miteinander. Also das nehme ich gern mit. Ich denke, die Zeit ist jetzt schon ganz gut vorangeschritten. Ich glaube, wir haben ein gutes Gespräch geführt, was mir sehr gut gefällt, Alois. Und ich habe mich wirklich gefreut, wie du gewählt worden bist, dass du jetzt einer bist, der was wirklich sehr auskennt, weil du daheim das wirklich auch mit Bravour führst und das dort eigentlich lebst, was ja ich eigentlich fordere. Und Manuel, bei dir möchte ich mir auch Danke sagen, weil ja, durch dich und durch Transgourmet erfahren wir halt auch wirklich sehr viel, was läuft, wo geht die Reise hin. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur das jetzt kennen, sondern ein bisschen die Trendentwicklungen, obwohl das jetzt eh wieder für jeden ein bisschen unsicher wird, mit mir rankriege, wird wieder spannend der Sommer. Keiner weiß, was das wirklich wieder mit uns alles macht, mit der Inflation etc. Also die Herausforderungen schaut es aus. Seit Corona, es lässt uns nicht mehr aus. Da sind wir alle irgendwie im gleichen Boot und jeder einzelne Konsument und Konsumentin natürlich auch. Aber trotzdem, eins ist das Schöne und das eint uns wieder alle. Das muss ich auch als Bauer sagen. Die Leute, selbst egal wie die Krisen gerade sind, sie sagen ein paar Tage Auszeit, ein paar Tage Urlaub, das möchte ich mir gönnen. Und das ist gut so, sage ich einmal, weil von dem leben wir alle, von dem lebt eigentlich Österreich und darum sage ich auch, das soll auch weiterhin so bleiben. Danke auch für die Zusammenarbeit und vielleicht passt es ja wieder mal in so einer Runde und schön, dass ihr gekommen seid.
Danke für die Einladung, Hannes.
Danke.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.